Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Growing Values. Mein Name ist Bernhard Sass, wieder dabei heute ist mein Kollege Christian Kunz. Und wir wollen nochmal anknüpfen an die Folge, die wir im letzten Monat ausgestrahlt haben. Da ging es ja schon ganz konkret um unseren alternativen Investmentfonds TSO Active Property 4, so heißt das gute Teil. Und da haben wir ja so ein Fazit gezogen zu verschiedenen Immobilienarten, die wir mit diesem Investment ja bespielen, die wir halt eben mit dem Kapital dieses Investments dann halt eben entwickeln. So, und passenderweise dazu haben wir noch mal ein paar neue Informationen mitgebracht. Aber bevor wir damit starten, Christian, schön, dass du wie immer dabei bist. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich denke, wir werden jetzt wahrscheinlich alle Folgen so machen. Ich habe das aufgegeben, dich anzukündigen. Also wir machen, soweit es geht, die Folgen zusammen. Und ja, schön, dass du dabei bist.
Ja, macht mir auch viel Spaß. Danke, Bernhard. Und tolles Format. Und ich glaube, wir haben auch ein bisschen was zu erzählen heute, weil wir zwei sind ja jetzt vor knapp 4 Wochen in den USA gewesen. Du warst ja auch das erste Mal mit uns jetzt gemeinsam drüben. Hast dir mal ein paar Self-Storages, ein paar Büromobilien, aber auch Projekte angeschaut aus dem Multifamily-Bereich. Und ich glaube, wir beide haben uns so kurz vor der Wahl das in den USA doch alles ein bisschen anders vorgestellt. Und ich glaube, da haben wir beide ganz tolle neue Eindrücke mitgenommen.
Absolut, absolut. Also das war wirklich beeindruckend. Ich war schon häufiger in den Staaten, aber eben nicht eben in Atlanta. Und Atlanta, wie ihr wisst, in Georgia, unsere Hauptniederlassung in der Hauptstadt von Georgia. Und erstmal, dass es eine super beeindruckende Stadt ist. Also ich war wirklich komplett geflasht, extrem grün. Jetzt haben wir aber auch wirklich super Wetter gehabt für Ende Oktober. Also das war gefühlt, ich sag mal, schon mehr als Spätsommer. Aber idealerweise, wenn man die Stadt zum ersten Mal sieht und vor allen Dingen dann sich Immobilienprojekte anguckt, dann ist es natürlich perfekt, wenn du einen blauen Himmel hast und auch Temperaturen, ohne dass du Schal und Mütze brauchst. Aber das hat mich wirklich total geflasht. Der Flughafen haben wir auch schon mal in einer Folge besprochen, der größte der Welt, was Personenverkehr angeht. Auch das ist alles wirklich super beeindruckend. Aber ich muss auch gestehen, ich war total positiv beeindruckt von den Menschen. Also wirklich sehr angenehm für eine Großstadt. Also ja, kann man gar nicht anders beschreiben. Wir sind mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Und aber wir haben ja auch vor allen Dingen gemerkt, Stichwort Wahlen, USA, das waren immerhin, ich glaube, eine Woche oder zwei vor den Wahlen. Und wir haben eigentlich gar nichts festgestellt,
oder? Ja, das war auch spannend. Also ich bin schon ganz oft in den USA gewesen, gerade auch kurz vor Wahlen. Und sowas habe ich wirklich noch gar nicht gesehen. Also wir sind ja in Georgia auch einer der berühmten Swing States, also wo man auch davon ausgehen könnte oder sollte, dass sich, ich sag mal, da sehr viel Engagement zeigt. Und gerade, ich glaube, wir waren ja 2 Wochen vor den Wahlen da gewesen. Es gab ja gar keine, also es war ein bisschen im Radio, im Fernsehen natürlich immer wieder ein paar Spots. Aber als wir zum Beispiel im Olympiapark waren, wo wir in Atlanta ins Aquarium gegangen sind, da wimmelt es eigentlich von Ständen, die dir irgendwelche Flyer in die Hand drücken, ein Badge aufgeben wollen oder ein Fähnchen in die Hand drücken, T-Shirt verkaufen. Das haben wir gar nicht gesehen. Ich glaube, das erste Mal, dass wir Merchandise zur Wahl gesehen haben, war auf dem Rückflug am Flughafen, wo es dann Schokolade mit Bildern von Trump und Harris gab.
Ja, ich hätte die so gerne mitgenommen, aber ich hätte die Sorge, dass die mir unterwegs schmilzt. Und ja, aber wirklich, das war also schon echt beeindruckend im Sinn. Also ich hätte das nie gedacht. Ich dachte, jetzt kommt mal wirklich so der richtige amerikanische Wahlkampf, der nochmal einen Ticken stärker ist als bei uns. Weil es auch eine völlig andere Philosophie ist, wie da die einzelnen Kandidaten beworben werden. Und wie du schon sagst, wir haben eigentlich gar nichts festgestellt. Also ich sag mal, Midtown, Downtown hat man mal ab und zu so ein Schildchen im Schaufenster gesehen, also im Vorgarten gesehen. Da dann überwiegend Kamala Harris. Und wenn wir dann rausgefahren sind, wurde es dann häufiger Trump. Aber ansonsten.
Ja, und Frau Harris war ja gerade in Atlanta, wo wir da waren. Das kommt ja auch noch dazu.
Genau.
Also man hätte jetzt echt erwarten müssen, dass da so Volksfeststimmung herrscht. Wie gesagt, habe ich so noch nie gehabt. War für mich ein ganz neues. Ich glaube aber auch, wenn man erstmal schaut, dass wir mit unseren Bekannten und Kollegen da in den USA gesprochen haben, die haben alles gleich gesagt. Ihr macht euch in Deutschland viel mehr Gedanken über den nächsten US-Präsidenten, als wir das hier in den USA machen aktuell.
Glaube ich auch, ja.
Das war also nichtsdestotrotz, was mich halt persönlich wirklich sehr überrascht hat, war dann das Wahlergebnis am Ende. Also nicht wer gewonnen hat, sondern mit welchem Abstand. Weil in USA, wir haben ja, ich sag mal, alle Medien konsumiert, wo wir, ob Fox, ob CNN, Und es wurde ja überall das Gleiche gesagt, es war noch nie so knapp, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Genau.
Und dann ja, wurden wir doch dann sehr überrascht mit dem Wahlergebnis am Ende.
Ja, wir haben ja auch schon intern ganz oft darüber gesprochen. Es betrifft uns natürlich, weil wir ein US-amerikanisches Unternehmen sind mit dem Sitz, wie gesagt, vor Ort und mit mehreren Niederlassungen. Also die Frage, die uns immer herangetragen wird, oh, was heißt das denn jetzt ganz genau? Und jetzt, ne, jetzt ist tatsächlich Trump, so wie man das vermutet hat, dann tatsächlich doch als nächster Präsident gesetzt. Und welchen Einfluss hat das und welche Bedeutung hat das? Wir kommen da gleich nochmal kurz drauf, ohne dass wir zu politisch werden. Aber natürlich betrifft es uns in jeder Form, weil wir nun mal eben im USA investieren und da als Unternehmen ansässig sind. Wir haben aber auch festgestellt, wenn man sich dann die Frage stellt, ja, wie kann das jetzt auf einmal sein? So ein Wahnsinnssieg auch in den ganzen Swing States und vor allen Dingen ja auch wirklich von Wählergruppen, die man da überhaupt nicht vermutet hätte, die eher anti-Trump sind oder aber eben von ihm auch nicht so wirklich angesprochen werden. Aber wir haben, glaube ich, so ein einschneidendes Erlebnis gehabt, weil wir, muss man dazu sagen, wir hatten ein Apartment, ein sehr großes, wirklich sehr, sehr schön, mit mehreren Schlafzimmern, Badezimmern und so weiter. Aber wir haben halt eben uns selbst versorgt, was das Frühstück angeht. Und das war, glaube ich, so ein einschneidendes Erlebnis, dass wir am ersten Tag mal einkaufen gegangen sind in einem ganz normalen Supermarkt.
Ja, okay, also dass die Groceries in den USA recht kostspielig sind, das ist normal. Also du zahlst weniger Einkommensteuern dergleichen, aber beim Einkaufen sind halt die Artikel dann doch oft deutlich teurer. Aber was wir da erlebt haben, ich glaube, das letzte Mal, wo ich weiß, wo es so teuer war, war kurz nach Corona, wo ich in den USA gewesen bin. Da war auch Sprit, die Gallone, über $5 gewesen. Aber dass wir hier jetzt über $4 die Gallone Sprit hatten oder für ein bisschen Einkaufen fürs Frühstück $150 bezahlt
Wahnsinn.
Haben.
Wahnsinn.
Das war.
Also wirklich, um das mal in Bildern zu sagen, da kostet dann, ich sag mal, die Packung Cornflakes, wie wir sie hier kennen, in verschiedenen Sorten, ist bei $5, ne? Also so Sachen.
Ja, und auch so ein Liter Hafermilch, $5,99
oder. Unfassbar. Also Sachen, die jetzt auch nicht zum Luxus gehören. Also wir müssen uns ja immer dann in die Situation der normalen Bevölkerung versetzen, die jetzt wie hier auch irgendwo mit dem Geld zurechtkommen muss. Und wenn ich mir vorstelle, wir hätten hier mal eben dreifach so hohe Lebensmittelpreise. Wir jammern in Deutschland ja sowieso immer nach dem Motto, es darf nichts kosten. Hätten wir das 1:1 übernommen, hätten wir hier gut die dreifachen Preise. Also ich möchte nicht wissen, was für ein Aufstand hier dann wäre, wenn das tatsächlich auch in Deutschland so wäre. Das war für mich total beeindruckend im negativen Sinne, dass ich erst dachte, ich sehe da nicht richtig, ne, was da ausgezeichnet ist.
Ja, das ist auch, glaube ich, einer der Hauptgründe, die wir sehen, warum wirklich, ich glaube, Trump hat mit knapp 5 Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen. Wenn ich mich an die letzten Wahlen erinnere, waren es immer so 100, 180.000 Stimmen Vorsprung. Also das war jetzt ein Erdrutschsieg, den er gemacht hat. Er hat unheimlich viele Demokraten auch für sich gewinnen können. Er hat alle Swing States mitgenommen. Er hat junge Menschen mitgenommen. Er hat aber auch Menschen mit Migrationshintergrund für sich gewonnen. Also wirklich einmal querbeet durch die gesamte Gesellschaft hat er Stimmen gewinnen können. Und ich behaupte jetzt einfach mal, weil wir es ja auch live gesehen haben, das lag jetzt nicht unbedingt an einem sehr guten Wahlkampf oder einem inhaltlich guten Programm. Also ich glaube, die Schlagworte bei ihm waren die Inflation und damit die Unzufriedenheit der Menschen. Weil wenn du jedes Mal beim Tanken irgendwie $2 mehr die Gallone zahlst, als du es gewohnt bist, wenn du guck mal, wir haben für uns ein bisschen was einkauft. Stell dir vor, du hast so eine typische amerikanische 4-5-Kopf-Familie, dann bist du ein paar $100 bei so einem Einkauf mal eben los. Und ich glaube, das hat er am besten gespielt, die Karte, weil er ja in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er es ändern kann, dass seine Partei es ändern kann. Und nach Trump oder unter Trump hatten die Leute so viel Kapital oder so viel Geld wie noch nie. Sie hatten gestiegene Löhne, gestiegene Steuern und dergleichen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, weswegen so viele Menschen gewechselt haben, weil sie hoffen sich einfach, dass das Leben wieder günstiger wird.
Ich könnte mir auch vorstellen, das ist jetzt mal so ganz spontan, fällt mir das gerade ein, weil wir das hier in Deutschland ja auch oft haben, da wird dann so der einzelne Kandidat so unheimlich glorifiziert oder aber eben auch abgelehnt. Nehmen wir mal Trump. Ich glaube, dass die meisten jetzt nicht unbedingt Trump gewählt haben, sondern wirklich eine andere Partei, um einfach da zu hoffen, dass sich was ändert. Wir machen hier unglaublich viel immer von der Person abhängig, obwohl die ja alleine überhaupt keine Entscheidungsgewalt hat. Also das ist dann immer so nach dem Motto, finde ich den sympathisch oder nicht? Und ich glaube, da haben sich scheinbar viele von gelöst, gesagt haben, ey, das ist natürlich jemand, der polarisiert, aber mir geht es ja eher darum, was werden die womöglich tatsächlich politisch erreichen.
Ja, also er ist natürlich, aber er ist halt eine Marke, Punkt aus. Und ich sag mal, der hat natürlich marketingtechnisch mit diesem, ich sag mal, fehlgeschlagenen Attentat auf ihn oder dergleichen, er hat ja, natürlich, also seine Basis, die ist so sicher, da braucht er sich überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Und die, also da denke ich mal, das ist jetzt nicht, da wundert man sich nicht, was aber anders ist, wie du gerade sagtest. Es haben viele Leute, glaube ich, einfach nicht Trump gewählt, sondern die haben einfach den Wechsel gewählt und haben die alte Regierung dann entsprechend abgestraft an der Stelle. Was man aber jetzt mitnehmen muss, und das wird wirklich spannend sein zu sehen, ich will jetzt gar nicht über Deutschland sprechen, das ist ein US-Podcast, aber für den Rest der Welt gibt es durch Trump jetzt eine große Unsicherheit. Der ist überhaupt nicht kalkulierbar. Genau. Wir können aber ganz klar sagen, dass er die America-First-Schiene ganz stark weiter bespielen wird. Und er kann das jetzt. Er hat ja nicht nur die Präsidentschaftswahl gewonnen, sondern er hat ja auch den Senat und das Repräsentantenhaus für sich mitgewinnen können, beziehungsweise für die Republikaner. Und damit kann er jetzt durchregieren. Also er kann jetzt schon deutlich mehr machen. Und das wird spannend sein zu sehen, was das für Auswirkungen am Ende hat.
Das ist ja auch, das wäre ja auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage ganz am Anfang, welche Auswirkungen hat das für uns als US-amerikanisches Unternehmen, für den Dollar, für die Wirtschaft vor Ort? Ich glaube, da können wir uns ein Stück weit entspannen, weil es halt eben, wie du schon zu Recht sagst, America first, man wird Unternehmenssteuern senken, man wird also dafür sorgen oder versuchen, dass die Wirtschaft prosperiert, dass halt eben genau das Thema, was viele in der Bevölkerung umgetrieben hat, nämlich extreme Inflation, wobei die müssen wir ja vielleicht doch wieder erwarten dürfen, aber zumindest diese unglaubliche Preissteigerung zum Beispiel bei Lebensmitteln. Denn wenn man so ganz global drauf guckt, dann war die Wirtschaft ja gar nicht so schlecht in der Zeit bei
uns. Richtig.
Aber das ist genauso wie hier mit der Inflation. Da wird so ein Körbchen, sagen wir mal, beispielhaft herangezogen und an der misst man jetzt die Inflation. Aber mein privates Körbchen ist ja ein ganz anderes als deins.
Richtig.
Also habe ich den großen SUV, den ich betanke, oder fahre ich mit dem Fahrrad? Wie kaufe ich Lebensmittel? In welcher Menge? Habe ich drei Kinder oder gar keins? Und ich glaube, da ist so der große Unterschied. Rein von der Optik her hat sich die Wirtschaft gut entwickelt unter Biden, aber es hat bei den Menschen in der typischen Bevölkerung nicht dazu geführt, dass da mehr Geld im Portemonnaie
war. Nein, vor allem, sie haben Lohnsteigerungen unter Biden gehabt, die in der Regel deutlich über dem Inflationsniveau gelegen sind. Also sie haben auch mehr Geld bekommen an der Stelle. Aber wie du es richtig sagtest, also meinem Empfinden nach sind die zwei wichtigsten, was kostet mich meine Lebensmittel und was kostet mich mein Auto zu betanken. Und das sind einfach zwei Sachen, die sind dann entsprechend für den Amerikaner unangenehm. Und wie gesagt, ich hatte es ja eben schon angekündigt, wenn man mal schaut, was unter Trump in der ersten Amtsperiode alles passiert ist, Unternehmenssteuersenkung, historisch, glaube ich, in der westlichen Welt von 35% auf 21%. Er hat im Wahlkampf angekündigt, die sogar vielleicht auf 15% zu senken. Die Steuern für Menschen, also egal, für Familien, für Kinder, Erbschaftssteuer, alles wurde gesenkt oder abgeschafft in seiner ersten Amtsperiode. Er hat im Wahlkampf erwähnt, dass er die Einkommensteuer auf nationaler Ebene vielleicht ganz abschaffen möchte. Und ich meine, guck mal, wir haben Bundesstaaten wie Florida, wo wir ja auch aktiv sind. Da ist eh schon die Bundesstaateneinkommensteuer bei 0%. Also das sind natürlich Sachen, die, da weiß jeder, okay, ich zahle weniger Steuern und ich habe mehr Geld in der Tasche. Und das sind wichtige, spannende Punkte, die wir gesehen haben. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben ja das zweite gesehen. Die Menschen haben auch neben den Kosten für Benzin und Lebensmittel, der Amerikaner liebt eigentlich sein Eigenheim. So, und wir haben ja mit ein paar Leuten drüben gesprochen. Das wird die nächsten Jahre auch noch, das wird sich unter Trump auch nicht sehr schnell ändern, ist es für viele nicht mehr finanzierbar. Das heißt, du hast eine hohe Eigenkapitalanforderung, wobei das Durchschnittsvermögen der Amerikaner bei knapp $300.000 liegt. Also es ist deutlich höher als hier in Deutschland. Trotzdem hast du aber ganz andere Zinskonditionen und dergleichen. Dann ist halt noch die Frage, ist überhaupt ein Eigenheim verfügbar? Weil mit meinem Freund, mit dem ich drüben gesprochen habe, habe ich auch gefragt, ob er sein Haus denn nicht verkaufen wollte. Hat er doch erzählt. Sagt er, ja, ich wollte es eigentlich verkaufen, aber ich kann meinen Kredit nicht mitnehmen. Das heißt, ich habe hier gerade 1%. Wenn ich mir jetzt was Neues kaufe, kriege ich den Kredit nicht. Also muss ich mein Haus einfach behalten, auch wenn es eigentlich zu groß geworden ist an der Stelle, weil ich mir ein neues Haus von der Finanzierungsseite her nicht leisten kann. Selbst wenn er jetzt für sein Haus vernünftiges Kapital bekommt. Also er verkauft. Also es kommen auch nicht viele Häuser auf den Markt. Also das ist so eine Gemengelage. Und da ist der Amerikaner auch unzufrieden. Er kann nicht einfach sich jetzt, wenn er Familie gründet, ein Haus kaufen.
Wobei, das habe ich letztens noch gelesen, das ist ja womöglich dann auch zukünftig weiterhin schwierig, weil wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ne, was heißt das jetzt? Die Amerikaner werden sich wahrscheinlich weiter verschulden, um halt das Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Dadurch sind ja die Aussichten, dass mal wirklich langfristig Zinsen stark fallen, doch ein bisschen eingedämmt.
Richtig.
Die gehen jetzt ein bisschen runter. Vielleicht kommt noch mal im Dezember eine Zinssenkung, vielleicht aber auch schon nicht mehr. Und dann ist eben die Frage, die Erschwinglichkeit für Eigentum, die wird halt weiter schwierig. Das haben wir vor Ort auch mitbekommen. Und das hat sogar gewisse Parallelen zu Deutschland, wo eben das Zinsniveau auch dafür gesorgt hat, dass viele gesagt haben, nee, ich kann mir dann die teure Mietwohnung leisten, aber die langfristige Finanzierung und alles, was dazugehört, das stelle ich mal zurück. Weil das ist eben in Amerika ja auffällig und deswegen, da sagst du zu Recht, das ist ein Thema, was man so bisher nicht auf dem Radar hatte. Die Amerikaner, eine typische Nation, die Eigentum besitzt im Bereich der Wohnungen oder Häuser und kommt jetzt aber immer mehr aufgrund der genannten Gründe tatsächlich auch eine Nachfrage nach Mietwohnungen.
Also knapp 75% der Amerikaner wohnen in Einfamilienhäuser. Es gibt so ungefähr, ungefähr 130 Millionen Haushalte in den USA. Pro Jahr werden im Schnitt momentan so 1 Million Haushalte knapp gegründet. Auch da sieht man die Kostenspirale. Das ist momentan weniger als üblich. Wir hatten Zeiträume mit 1,52 Millionen Haushaltsgründungen pro Jahr. Also das nimmt auch momentan wirklich ein wenig ab an der Stelle. Mal ein Beispiel, wenn ich heute ein Haus finanzieren muss oder eine große Wohnung, ich zahle ungefähr 1.000, 1.200 Dollar mehr im Monat, als wenn ich jetzt zur Miete lebe. Und das wieder, wie gesagt, bei den gestiegenen Lebenskosten im Alltag. Und wir reden ja bei uns, wo wir jetzt waren, im Südosten. Mhm. Ich hatte eine Freundin, die war gerade in Kalifornien zum gleichen Zeitraum gewesen. Die hat über 5 Dollar die Gallone für einen Sprit bezahlt. Die war mit ihrer Tochter allein unterwegs. Die konnten nicht einmal ein Burger essen gehen und unter 80 Dollar. Die haben jetzt keinen Wein dabei getrunken. Also wir sind ja noch relativ günstig im Südosten verglichen mit anderen Regionen. Aber wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema, der Amerikaner liebt sein Haus. Er kann es sich aber momentan eigentlich nicht leisten. Mhm. Das ist die Realität. Und deswegen sind halt Multifamily und entsprechend hochwertige Wohn-, auch Miethäuser sind populär und werden immer populärer in den USA. Ja, also, aber dieses klassische Eigenheim-Szenario, wie gesagt, 75% leben im Eigenheim. Das ist wirklich.
Das ist genau umgekehrt bei uns, ne? Genau. Also, wir haben, glaube ich, eher ein Drittel, die Eigenheim haben und der Rest ist auf der Mieterseite. Ja, und dann haben wir uns tatsächlich in dem Zusammenhang was angeguckt, was hat mich wirklich richtig, richtig geflasht.
Ja,
also
auch.
Ich bin viele Jahre schon in der Immobilienbranche tätig und auch gerade neben dem Gewerbe, den wir ja betreiben mit Self-Storage, mit Büro, dann eben auch im Bereich Wohnen. Und wir können mal versuchen, das so ein bisschen zu beschreiben, dass man so ein Bild im Kopf hat, aber wir haben uns ein Objekt angeguckt, das wir in ähnlicher Form eben auch mit unserem Fonds finanzieren werden, nämlich eine sogenannte Multifamily-Anlage, also hochwertige Apartments, mehrere hundert Apartments in einem Objekt. Aber erzähl mal so, wie war so dein erster Eindruck? Also wir können ja mal vergleichen, inwiefern die Eindrücke da ähnlich waren, als wir uns das angeguckt haben.
Also ich bin ja auch jetzt hier schon lange im Haus und war auch schon oft in Amerika und wir haben auch schon immer mal hier und da ein Multifamily-Projekt gemacht. Aber auf dem Niveau, was wir jetzt planen mit unserem Partner, wir machen das im Joint Venture mit Mill Creek, das ist der zweitgrößte Anbieter in den USA von Multifamily-Projektentwicklung. Die haben aktuell über 15.000 Wohneinheiten im Bau und ich glaube knapp 80 Immobilien sogar in der Verwaltung gerade. Also wir haben da einen ganz, ganz erfahrenen Partner. Aber was die machen, das hat mich jetzt auch wirklich überrascht, weil ich versuche das mal so in der Kürze abzugrenzen. Wir reden hier von knapp 400 Wohnungen, die wir bauen. Das wäre in Deutschland jetzt, ohne das negativ zu meinen, eine Art Sozialbaucharakter an der Stelle mit einem großen anonymen Gebäudekomplex, wo keiner keinen kennt einfach und wo man sich einfach zurückzieht nach der Arbeit und vielleicht mal seinen direkten Nachbarn gesehen hat oder so. Diese Anlagen in den USA werden komplett um den Menschen und für den Menschen entwickelt. Das heißt, wir haben, wenn wir bei uns zum Beispiel 30.000 Quadratmeter Fläche haben, dann werden da gut 10% von als Allgemeinflächen bereitgestellt. Und vom Marketing her, vom ganzen Design her, werden diese Objekte zum Leben designt. Das heißt, man mietet seine Wohnung, hat mehrere Fitnessstudio, mehrere Swimmingpools, mehrere Konferenzsäle. Es gibt öffentliche Küchen, Innenküchen, Außenküchen. Es gibt Sportbereiche, Billard. Es gibt Gemeinschaftsbereiche, wo etliche Fernseher, wo man Sport gucken kann. Dann wird vom Management vor Ort, werden da regelmäßig Events organisiert. Und ich habe mal gefragt, okay, wenn ihr da abends so Sport gemeinsam guckt bei 400 Wohnungen und da kommt ein Burger-Truck oder da wird gekocht und dergleichen, wie viele Menschen kommen denn da? Und sagten ja so 80 bis 120 kommen da immer beisammen.
Irre, oder?
Also komplett anders als in Deutschland.
Ja, irre. Also alleine auch, wenn man sich jetzt mal vorstellt, also ich habe das irgendwie so empfunden, du bist irgendwo im Urlaub und hast wirklich ein richtig, richtig hochwertiges Hotel reserviert und kommst jetzt da rein, hast also eine großzügige Lobby, die ist auch perfekt eingerichtet, so nach dem neuesten Style, mit den neuesten Farben. Da gibt es eine riesengroße Rezeption. Da ist jemand Tag und Nacht und kann dir Fragen beantworten. Du kannst deine Post abgeben. Du hast da unten einen richtigen Bereich mit richtigen Postfächern, wo man also regelmäßig dann Pakete, Post ankommen lassen kann. Da ist ein Reinigungsservice, wo man dann eben auch seine Wäsche abgibt und die kommt dann einen Tag später wieder in dem Fach, was mir gehört, an. So, und das Ganze sieht aus wie gesagt, hochwertiges Urlaubsdomizil.
Ja, wie ein Sternhotel.
Genau.
Also das ist unglaublich.
Und ist dann wirklich eine klassische Wohneinheit, wo ich mir dann auch verschiedene Größen anmieten kann. Wo also, wenn ich mir die Wohnung angucke, die haben wir uns dann auch angesehen, die Musterwohnungen, die eingerichtet sind, perfekt. Also hochwertig, nach neuestem Standard. Ob das die Bäder sind, alles super. Und ich kann dann 2 Zimmer, 3 Zimmer, also nach oben hin auch richtig große Wohneinheiten haben. So, und habe aber dann, wie du gerade sagst, die ganzen Annehmlichkeiten, die ich ansonsten nicht hätte. Stichwort Fitnessstudio. Da fahre ich halt irgendwie ins Erdgeschoss und gehe da in mein Fitnessstudio. Und das ist dann nicht nur so eine kleine, wir waren letztens im Hotel gewesen in Süddeutschland und dann stand da irgendwie, wir haben auch ein Fitnessstudio und dann machst du die Tür auf, da sind da so 5 Quadratmeter.
Mit einer so einer kaputten Multifunktionseinheit.
Also das, was wir hier so kennen, wenn man so businessmäßig im Hotel sagt, oh wunderbar, die haben so ein Gym.
Ja, die haben also auch Trainer vor Ort, Personal-Trainer, die bieten Wahnsinn. Kurs an. Es gibt einen Spa-Bereich, wie gesagt, mehrere Swimmingpools und dergleichen, überall laufen Fernseher. Und das ist halt mir auch, also ich kann das in Worten gar nicht beschreiben, weil ich das vor Ort auch nicht in der Qualität erwartet habe, wie wir das. Jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir mit Mill Creek auch einen sehr, sehr tollen Partner gewonnen, der auch da sehr erfahren ist. Und wir richten uns natürlich auch an ein entsprechendes Klientel. Und ich habe mal so ein bisschen, die führen ja auch Statistik, wer kommt dorthin. Und es sind wirklich nicht nur Leute, die dort einziehen, die sich jetzt vielleicht gerade kein Haus leisten können, weil wir reden hier von $30 plus den Quadratmeter Miete, sondern es sind vor allen Dingen Leute, die auch zuwandern. Mhm. Wir haben ja eine ganz starke, das hatten wir auch im Podcast mal besprochen, Binnenmigration in den USA, von Kalifornien, von New York weg. Und was machst du denn, wenn du jetzt mit deinem Job neu anfängst in Atlanta? Du musst dich vernetzen und der Amerikaner ist ja auch sehr sozial eingestellt und du ziehst bewusst in so eine Einheit, um dort Kontakte zu knüpfen, um dort anzukommen. Du bist nicht wie in Deutschland, wenn du jetzt von hier aus nach Berlin gehst zum Studieren oder zum Arbeiten. Nach 5 Jahren hast du immer noch keinen großen Freundeskreis. Da brauchst du wahrscheinlich 4 Wochenenden und dann bist du komplett, ich sag mal, angekommen in der Region. Also das sind auch so die Intentionen. Man zieht bewusst auch dahin, um entsprechend dann zu netzwerken. Und wie gesagt, wenn du dann halt diese ganzen Annehmlichkeiten hast, ich habe halt gefragt, was gibt's denn an kostenpflichtigen Zusatz, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Du kannst dir einen Einkaufsservice buchen, wenn du möchtest. Der ist jetzt nicht im Preis inkludiert, aber komm, pass auf, ich möchte jemanden, der für mich einkaufen geht. Du kannst $100 im Monat bezahlen. Natürlich hat jeder einen Parkplatz, ist ganz klar. Aber dann kriegst du eine E-Ladestation an deinen Parkplatz gestellt. Und dann kannst du umsonst so viel Strom laden, wie du möchtest. Du kannst dir einen Fahrradservice organisieren. Es gibt einen Hundegassi-Dienst. Die Objekte haben sogar eine Hundewiese auf dem Dach und dergleichen. Also es gibt eigentlich fast, und da sind wir wieder beim Thema 5-Sterne-Hotel, wenn du dir etwas wünschst, dann wird das für dich als Mieter eigentlich realisiert.
Wahnsinn, ne? Ja. Ja, es war wirklich sehr beeindruckend. Zumal dann zu wissen, dass es auch unglaublich nachgefragt ist. Klar, das macht natürlich auch Sinn, wenn man solche Objekte baut, dass wirklich die Nachfrage riesig ist. Aus den genannten Gründen, dass die Amerikaner eben auch ganz anders dann auch mit ihren Nachbarn umgehen und dass da auch wirklich der Wunsch ist, abends vielleicht nicht immer nur alleine vorm Fernseher zu sitzen, sondern wirklich sagen, ich gehe da mal runter in so einen Gemeinschaftsbereich und da wird gerade irgendwie Sport übertragen oder ähnliches. Und ja, auch eben, dass wir es jetzt da gesehen haben in dem Objekt, dann auf dem Dach oben, auf dem Rooftop, ein Pool, das hat schon wirklich was von Urlaubsatmosphäre. Und wenn ich
in
mir vorstelle,
6-Millionen-Stadt, genau, das muss man mal sich vorstellen.
Ne? Das kommt ja dazu, ne? Dieses, ich fahre mal eben schnell morgens zum Fitnessstudio, was wir hier auf dem Land vielleicht können, wenn wir uns hier bewegen in Deutschland und eben nicht gerade mitten in der Innenstadt von Frankfurt wohnen. Das ist dann natürlich, wäre gar nicht möglich und ich muss da gar nicht irgendwo anders hin, sondern habe die Dinge alle im Haus, bis hin zu so Geschichten, ich muss irgendwann mal die Reinigung irgendwie abgeben oder so. Oder mein Paket kommt an und ich bin nicht da, ja, dann gibt es da neben der Rezeption auch eben diesen Postbereich, wo ich dann mein eigenes Fach habe. Aber Stichwort Nachfrage, wir haben ja da auch sofort gesagt, oha, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade billig, also logischerweise spricht das jetzt nicht jeden an, es setzt natürlich eine gewisse Kaufkraft voraus und haben aber gerade da, wo wir bauen, dann nochmal ganz interessant erfahren, Stichwort Angestellte, Krankenhaus, Krankenschwester, ist etwas anders als bei uns, auch von den Verdienstmöglichkeiten.
Ja, vor allen Dingen auch, was du netto über hast. Also du hast grundsätzlich, ich meine, das Leben ist halt teurer, irgendwo zahlst du es halt, und ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich würde mal schätzen, unterm Schnitt kommst du auf gleiche raus. Du zahlst zwar weniger Steuern auf dein Gehalt, hast aber dann am Ende höhere Lebenskosten an der Stelle. Da müsste man wirklich mal schauen, was hat man eigentlich am Ende. Aber ich sehe mal, ich glaube, das deutsche Durchschnittsvermögen liegt bei knapp $60,000, beim Amerikaner bei $300,000. Das spricht eigentlich dafür, dass du in den USA mehr zur Verfügung hast an der Stelle. Aber was du jetzt angesprochen hast, wir bei TSO, wir versuchen ja auch immer noch mal so ein bisschen was Besonderes zu machen. Zum einen haben wir durch diese Projektentwicklung wieder gelernt, es gibt keine Keller, es gibt so ein paar Räume, aber für 370 ja. Wohnungen gibt es nicht 370 Keller. Das heißt, da ist wieder ganz klar der Bedarf an einem Self Storage bei solchen Projekten. Aber was wir sehen, dass wir hier einen gezielten Plan umsetzen, weil unser Standort, wo wir die Projektentwicklung machen, ist in Pill Hill. Das ist in Atlanta so das Gesundheitszentrum schlechthin. Wir reden von einer 6-Millionen-Metropole. Mhm. Ich glaube, was uns alle am meisten beeindruckt hat, bei den drei Krankenhäusern, die direkt mittelbar, also wirklich 5 Minuten fußläufig von diesem Objekt an entfernt sind, war das Kinderkrankenhaus mit, ich glaube, 3.900 Betten. Also wirklich, also wahnsinnig, wie groß. Bei uns hat so ein Krankenhaus so eine kleine Kinderabteilung. Genau. Die bauen da mehrere Hochhäuser nur für eine Kinderkrankheit.
Ganz spezialisiert eben auf alles, was eben Kinder leider kriegen können.
Genau, also super finde ich sowas. Und bei uns auf dem Grundstück, das ist ja ein größeres Grundstück, auch mit Büromobilen. Wir vermieten dort unter anderem auch an eine Universität, die Krankenschwestern ausbildet. Und wie gesagt, in 5 Minuten fußläufig arbeiten knapp 17.000 Menschen alleine in diesen drei Krankenhäusern. In der Region, wo wir bauen, also wirklich im nahen Gebiet, leben knapp 19.000 Menschen nur. Also das ist unglaublich. Und wir richten uns natürlich ein wenig, also es kann jeder bei uns mieten, aber wir richten uns schon an das Gesundheitswesen. Und dann kommt immer wieder die Frage, naja, Herr Kunz, ist ja super, aber wie soll sich denn eine Krankenschwester für $2.500 eine Miete im Monat leihen? Also A, was wirklich oft in den USA gemacht wird, das kennt man vielleicht auch aus so Sitcoms, die wohnen zusammen, weil die eine hat Nachtschicht, die andere tagsüber. Also das ist wirklich echt üblich, auch da wieder. Die Amerikaner sind geselliger als wir hier in Deutschland, auch im höheren Alter. Was auch ganz modern übrigens gerade ist, kleiner Fun-Fact an der Stelle ist, sind so Entrepreneurs-WGs. Das heißt, da setzen sich ein paar junge Menschen zusammen und nehmen sich eine große Wohnung und dann wird der Tag durchgetaktet auf Erfolg, praktisch auch ganz, ganz sexy.
Okay.
Aber zurück zu den Krankenschwestern. Die starten mit $110,000 Durchschnittseinkommen nach der Uni. Also die können sich
durchaus. Ja, die haben, glaube ich, auch eine ganz andere Ausbildung. Die dürfen deutlich mehr, soweit ich das weiß, als hier bei uns. Das heißt, die dürfen auch medizinische Dinge, die hier dann dem Arzt vorbehalten. Aber nichtsdestotrotz, da hat man ja scheinbar auch so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt, dass man diese Berufsgruppe eben auch entsprechend vernünftig entlohnen muss. Ja, was ja hier vielleicht, wenn auch mal ein eigenes Podcast-Thema, eher im Argen ist.
Wertschätzung ist in den USA eh eine andere. Das haben wir ja überall gemerkt, alten Menschen gegenüber, mehr Menschen mit Handicaps gegenüber und dergleichen. Wir haben, was glaube ich, also gerade in so einer Großmetropole wie Atlanta ist, wo wir angefangen haben, die Südstaaten-Spirit ist halt auch so ein bisschen anders als in New York oder Kalifornien. Aber man achtet aufeinander, man drängelt sich nicht vor, man ist unheimlich höflich.
Das ist mir super aufgefallen. Ja. Also wir haben in einer Shopping-Mall, vielleicht das noch eben ergänzend, und da ist es mir wirklich sehr aufgefallen, wo man dann natürlich samstags mittags automatisch, weil es voll ist, mal hier und da jemand rempelt. Das kenne ich hier in Deutschland auch. Mit dem Unterschied, dass ich da aufpassen muss, dass mich da nicht einer anblafft, nur wenn man den aus Versehen berührt. Und da entschuldigen sich alle. Also da rempelt man sich an und zweimal ist mir das passiert und dann entschuldigt. Und der andere hat sich dann dreimal entschuldigt. Sorry. Und ich denke, hey, ich war jetzt derjenige, der hier aus Versehen jemanden gerempelt hat. Das ist mir aufgefallen. Unheimlich.
Ja, man redet auch miteinander. Also du stehst irgendwo in der Schlange. Und du wirst angesprochen. Und wie gesagt, das ist für uns Deutsche, wir hatten ja auch ein paar Vertriebspartner mit drüben, die auch irgendwann gesagt haben, boah, es ist super hier, aber mir ist das eigentlich alles ein bisschen too much.
Genau.
Ich möchte lieber auch mal ein bisschen in Ruhe das ist halt in Amerika anders. Man möchte, auch wenn wir bauen, unser Grundstück zum Beispiel ist direkt an einem Highway, direkt an einer öffentlichen Verkehrsstation angebunden von der MARTA. Und wer für einen Deutschen erstmal so, oh Gott, der Amerikaner möchte das. Der möchte im Zentrum sein, der möchte eine gute Erreichbarkeit haben, der möchte vor die Tür gehen und Halligalli haben. Also auch so gemischt genutzte Projekte, wie wir es hier haben, sind unheimlich attraktiv gerade in Amerika. Weil der Amerikaner viel offener ist. Mhm. Und das hat nichts mit irgendwie Oberflächlichkeit an der Stelle zu tun. Nein. Das ist einfach so ein, ich sag mal, ein höflicher Umgangston miteinander, ein freundlicher in der Dienstleistungsgesellschaft.
Genau. Und wir haben es ja sogar festgestellt, das war dann für mich auch nochmal sehr beeindruckend, auch wenn derjenige nichts davon hat. Also logisch, du gehst in den Laden, dass die super freundlich sind, weil du könntest ja was kaufen. Ist mir das ja passiert, dass ich irgendwie vor einem Restaurant oder vor einem, ja, war eine Art indisches Restaurant in einer großen Halle und ich da auf der Karte starte und dann kommt einer und sagt ungefragt, also auf Englisch, mein Lieblingsgericht ist hier Chicken Tikka, kann ich dir nur empfehlen, wird so und so gemacht, super, dreht sich rum und geht weiter. Also der hatte jetzt nichts davon, mir das zu empfehlen. Ich habe es übrigens gegessen, war wirklich perfekt. Aber das ist sowas, das finde ich persönlich super angenehm. Also alles kann, nichts muss. Und das würde man hier nicht machen. Also ne, jemandem sagen, ach übrigens, falls du jetzt gerade unsicher bist, ich kann das empfehlen. Das ist
also mein bestes Beispiel, wir sind ja viel mit Ubers und Taxen darum gefahren und wir haben ja immer einen netten Smalltalk gehabt. Wir haben zwar Musik gehört, haben gesagt, komm, lass uns nach Tennessee oder nach Nashville rüberfahren oder sowas. Dann kommen wir aus USA wieder, haben ein deutsches Taxi und das allererste ist, wir müssen unsere Koffer selber einpacken. Mhm. Okay, kann man ja machen. Vielleicht hat der gute Mann ja auch Rücken gehabt oder dergleichen. Und dann haben wir halt nur gesagt, wir möchten hier gern zu unserem Hotel, wo wir das Auto in der Parkgarage stehen hatten. Und dann sagt er ja, Adresse. Und ich sag so, ja gut, es wird ja wahrscheinlich nur ein, wie mein Hotel am Frankfurter Flughafen geben. Und da lacht er mich an, erkennen Sie die Adresse von Ihrem Hotel nicht? Und ich denke mal, du bist Taxifahrer am Flughafen. Du musst doch die 20 Hotels. Er sagt, ich kann mir ja nicht 20 Hotels merken.
Genau.
Und da waren wir direkt wieder geerdet in Deutschland, bei den USA. Jeder, how are you doing? Und dann wird geschnackt und man erzählt über sein Leben und was seine Lieblings-, also es war einfach komplett anders. Ne?
Ja, ist wirklich, als ob da der Schalter umgelegt wäre. Aber deswegen kommen wir da wieder drauf zurück. Darum ist es auch so gut vorstellbar, dass man da sagt, komm, ich nehme mir mit der Kollegin oder mit dem Kollegen zusammen die Wohnung. Dann zahlt jeder die Hälfte, das kann ich bezahlen, das passt. Hab dafür aber eben dann ja sehr hochwertig eingerichtet und eben in dieser Wahnsinnsanlage mit allen Annehmlichkeiten.
Ja, und vor allen Dingen. Aber auch Homeoffice zum Beispiel. Diese Objekte werden ja mit ganz vielen, ich sag mal, Multifunktionsräumen ausgestattet. Du hast also praktisch so offene Coworkspaces. Du hast aber auch mehrere Kabinen, die du zumachen kannst. Du hast natürlich überall gratis WLAN und dergleichen, was übrigens auch nicht selbstverständlich ist, also auch sehr, sehr wichtig. Aber du hast sogar Konferenzräume, die du anmieten und nutzen kannst. Das heißt, du kannst also, ne, wir wissen so, ist hybrides Arbeiten ist die neue Normalität. Die Leute sind mindestens einen Tag, manchmal sogar zwei Tage die Woche im Homeoffice, den Rest sind sie im Büro. Und da ist es natürlich super praktikabel, wenn du da alle Möglichkeiten hast, da ein Teams-Meeting zu machen. Also diese Objekte sind so gestaltet, dass sie wirklich mit der Intention gemacht sind, dass es da wirklich für die Leute praktikabel und schön ist. Wie gesagt, wie der Gedanke in einem, wenn ich Hotel hätte, würde ich mir genau die Gedanken machen, was möchten die Leute. Also auch dieser Pool- und Spa-Bereich, den wir dort gesehen haben, das ist natürlich nice to have. Und das ist auch wirklich, ich sag mal, attraktiv im Marketing, kann man schön auf einem Video zeigen. Aber die Leute überlegen auch, habe ich hier eine vernünftige Internetverbindung? Habe ich hier, kann ich mein Auto hier laden? Kann ich hier arbeiten, wenn ich vielleicht nur eine Zweizimmerwohnung habe? Kann ich mich irgendwie hier schön mit dem Laptop hinsetzen oder dergleichen? Das sind alles so Sachen, wie du auch diese ganzen Dienstleistungen, die du angesprochen hast. Also ich kenne solche Konzepte aus Deutschland überhaupt nicht vom Wohnbereich her. Und ich glaube, wenn man das runterrechnet, mal auf den Quadratmeter, was du alles dazu bekommst, was du dir sparst, dann ist das gar nicht mehr so teuer, wie sich das am Anfang anhört, weil die Lebensqualität, die du dir da holst. Wie gesagt, ich war heute Morgen vor der Arbeit auch im Fitnessstudio. Ich bin da hingefahren. Ich wäre natürlich lieber gern bei mir im Haus gegangen, wäre danach duschen gegangen und dann weitergefahren. Und nicht, also das ist so eine Kleinigkeit oder wie du sagst, das Wäscheservice, Einkaufsservice und solche Sachen. Also ist wirklich toll, ich bin beeindruckt. Ich kann jedem nur empfehlen, wir haben da Marketingunterlagen zu, wir haben aber auch Webinare oder Videos zu solchen Projekten.
Auch ein paar schöne Bilder, ne? Wir haben ja auch, oder nicht Bilder, sogar Videos, ne? Wo das mal beschrieben
mal
wird.
Weil, muss das man sich ist, mal anschauen.
Ja, es ist emotional wirklich abholend, wenn man dann also dann ganz nüchtern auf die Zahlen guckt, sprich auf die Nachfrage, dass es halt wirklich auch ein zunehmender Trend ist, weil halt eben, wie gesagt, Eigenheim nicht mehr oder die Erschwinglichkeit zurückgeht. Aus verschiedensten Gründen, aber die Menschen trotzdem über ein sehr gutes Einkommen verfügen, zumindest in dieser Mittelschicht, sage ich mal. Und deshalb sowas nachfragen und man da jetzt auch nicht marketingmäßig einen riesigen Hebel drehen muss oder ein riesiges Rad drehen muss, sowas vermietet sich quasi von alleine, weil es halt eben auch nicht viele Alternativen
gibt. Ja, wir haben das Wachstum, wir haben die Zuwanderung, wir haben das Bevölkerungswachstum. Es gibt ein paar Regionen in den USA, da gibt es auch ein Überangebot, weil einfach auch mehr Menschen die Regionen verlassen. Aber gerade im Südosten oder auch in Georgia, wo wir sind, wo wir so ein hohes Bevölkerungswachstum haben, es gibt einfach ein viel zu wenig Wohnraum, ähnlich wie in Deutschland, was wir haben. Es gibt natürlich in allen Bereichen, es gibt günstige Wohnungen, teure Wohnungen dergleichen, aber es fehlt an allen Ecken und Enden. Man darf auch nicht vergessen, wir bauen hier im absoluten Premium-Segment, haben auch mit die teuersten Mieten, die man verlangen kann. Das macht aber Sinn, weil ich möchte ja nicht unbedingt einen Mieter haben, der selber streicht und der vielleicht das Geld für die Miete gerade so beisammen bekommt, weil die Menschen, die bei uns dann wohnen werden, die können sich das halt auch am Ende leisten. Natürlich ist für die das Leben auch teurer, aber die haben halt die finanziellen Mittel dazu an der Stelle. Und man sieht, die bleiben auch länger. Also wenn man das in der Statistik anschaut, die Mietverträge laufen ungefähr ein Jahr, in den USA. Und wenn du gerade so mit dem Geld knappst, dann ist es für dich, weil oft auch diese günstigeren Wohnungen dann voll möbliert sind, dann nimmst du im nächsten Jahr einfach eine günstigere Wohnung vielleicht. Also du hast im Niedrigsegment und Mittelsegment mehr Fluktuation in den Mietverträgen und in dem hohen Segment eher, dass die Mieter auch länger bleiben. Und das ist wirklich für den Eigentümer von solchen Wohnanlagen sehr, sehr interessant, weil du kannst jährlich praktisch einen Inflationsangleich über deine Mieten passen. Du schickst dem Mieter das zu. Entweder akzeptiert er die neuen Bedingungen oder er geht halt woanders hin.
Ja, also. Er ist eine schöne Überleitung zu der Frage, wie betriebswirtschaftlich lässt sich sowas gut rechnen. Jetzt sind wir ja in dem Fall auf der Entwicklerseite. Das heißt, wir entwickeln diese Objekte zusammen mit dem Partner Mill Creek, den du schon erwähnt hast. Und dann behalten wir diese Objekte ja nicht, um an der Vermietung zu partizipieren, sondern wir entwickeln die und verkaufen sie dann weiter. Aber derjenige, der es dann kauft, für den ist es eben auch interessant, weil er kriegt halt eben regelmäßig planbare Mieten mit dem Hinweis gerade, dass ich die sogar regelmäßig, nämlich jährlich anpassen kann, weil die Verträge nur jährlich laufen. Und da gibt es dann eine gewisse Fluktuation. Das macht aber nichts, weil die Nachfrage ist ja eben entsprechend hoch. Aber da macht natürlich dann auch der Blick auf die wirtschaftlichen Daten Sinn. Das heißt, das eine ist die Entwicklung, die halt sich rechnet, oder aber später dann für denjenigen, der es kauft, dann eben ja der Cashflow aus der Vermietung.
Also die Entwicklung richtet sich deutlich, also lohnt sich deutlich, ist deutlich attraktiver an der Stelle. Also wir rechnen hier mit einem Multiple so von 1,7, 1,8 bei so einer Entwicklung. Laufzeiten so bis maximal.
Sag mal für die Zuhörer, wie man das einsortieren kann, wenn man es in der Rendite ausdrückt.
Ja, also ich würde mal sagen, so 15% pro Jahr sind realistisches Szenario unter konservativen Bedingungen.
Weil das eben, klar, bei einer Präsentierung habe ich ja auch einen anderen Risikohebel. Das Objekt muss erst noch erstellt werden. Ich muss mir die Baugenehmigung befassen,
beschaffen. Das Vermietungsrisiko natürlich. Genau. Also wie habe ich den Standort bewertet?
Richtig.
So ein Objekt wird en bloc verkauft. Also wir verkaufen die Einheiten dann nicht einzeln. Das kann man auch durchaus machen. Das macht aber eher bei kleineren. Genau. Zum Beispiel in Sarasota bei unserem Projekt Sinn. Und dann wird es en bloc verkauft. Und wir reden hier von Kaufpreisfaktoren, also Cap Rates. So, wir planen hier im konservativen Fall so mit so 4,65, 4,7. Das ist das historisch die letzten Jahre die schlechtesten Cap Rates. Wir haben sogar Cap Rates gesehen, die sind dann bei 3. Da reden wir immer über die 30, 33-fache Jahresmiete, solche Projekte. Wir planen eher so Richtung 25-fache. Das ist, wie gesagt, ein konservativer Ansatz, weil wir müssen natürlich schauen, wie ist der Markt in 3, 4 Jahren, was ist dann realistisch realisierbar. Ich sehe es so, dass wir die letzten Jahre relativ wenig Bauaktivität gesehen haben, durch die gestiegenen Zinsen, durch die Lieferengpässe, durch die gestiegenen Materialkosten. Also ich glaube eher, dass der Bedarf sich noch ein bisschen verschärfen wird, der vorhanden ist. Wie gesagt, in unserem Projekt gibt es halt auch noch da entsprechend dieses kleine, ich sag mal, Schwankele, dass wir da mitten zwischen den drei größten Krankenhäusern in einer 6-Millionen-Metropole unser Grundstück haben und wahrscheinlich da noch weniger Probleme haben sollten, die Einheiten zu vermieten. Das, was wir uns angeschaut haben, es war ja innerhalb von fast nur knapp einem Jahr voll vermietet. Also das muss man sich mal überlegen. Das hatte 390 Wohnungen, wir haben 372 geplant. Das ist natürlich ein phänomenal gutes Ergebnis an der Stelle. Und wirtschaftlich ist eine Projektentwicklung, wie du es richtig sagtest, die muss halt auch einen gewissen Ertrag bieten, weil es ist halt einfach doch ein Projektentwicklungsrisiko dabei, klar.
Genau. Aber das war ja auch in der letzten Folge genau unsere Intention zu sagen, deshalb sind ja in unseren Fondskonzepten auch mehrere Immobilienarten drin, nämlich neben der Projektentwicklung dann auch Bestandsimmobilien beispielsweise im Bürobereich, und da habe ich halt eher dann den regelmäßigen Cashflow aus der Vermietung und der Verpachtung. Aber wie gesagt, das hat mich tatsächlich sehr geflasht, weil ich das so in der Form auch nicht als Wohnimmobilie kannte. Und vor allen Dingen hat es überhaupt nicht diesen negativen Eindruck, den wir hier haben, wenn wir von 400 Wohneinheiten sprechen. Absolut, ne? Da würdest du bei uns wirklich, wie du schon anfangs sagtest, so ein kleines Ghetto vermuten. Und das hat man hier, klar, weil es natürlich auch in die Höhe gebaut ist, so gar nicht mitbekommen. Klar sind das natürlich andere Größenordnungen. Und wenn man oben dann auf dem Dach, wo der Pool dann war, über die Stadt guckt, kriegt man natürlich ein Gefühl dafür. Aber der Vorteil ist eben, es wirkt nicht irgendwo negativ.
Im Gegenteil. Es ist halt auch sehr intelligentes Design. Also die Architekten sind ja auch sehr erfahren. Und das, wenn man sich das anschaut, wenn du dann zu deiner Wohnung gehst, du hast ja immer deinen Mikrokosmos mit den eigenen Terrassen, die draußen sind. Dann die eigenen Sitzmöglichkeiten, die eigenen Coworking Spaces. Also du musst ja nicht von deiner Einheit 500 Meter laufen, um dann in so ein, sondern du gehst praktisch aus deiner Wohnung raus und hast direkt in der Nähe die erste Tür, die auf eine Terrasse rausgeht zusätzlich. Dann hast du stellenweise offene Räume, die über 2-3 Etagen gehen mit Fensterfront. Es ist natürlich auch ein unheimlich cleveres Design, was diese Größe komplett verschwinden lässt. Und du hast das Gefühl, du hast da deine 6-8 Wohnungen, wo du dich bewegst.
Genau.
Und sehr, sehr gut gemacht. Also da gehört natürlich auch viel Erfahrung zu an der Stelle. Aber ich nehme mal das zum Beispiel Old Ivy, wo wir waren. Du kommst rein und denkst dir, wow, ich bin gerade in Dubai im Luxushotel gelandet. Genau. Dann siehst du irgendwo dann die Fitnessstudio über mehrere Etagen, wo du runterschauen kannst. Das gehört halt auch dazu, dass das natürlich so intelligent ist. Dann hast du ja überall diese kleinen Kaffeemaschinen, die Wasserautomaten. Und also es ist ja immer, es bricht sich ja auf. Du hast ja nie das Gefühl, dass du da durch einen riesen Flur laufen musst oder sowas.
Das ist gut gemacht. Auch dieses Thema mit einem Doorman, mit einer Rezeption unten, das hat ja auch was von Sicherheit. Also ich sag mal, meine Frau hat immer gesagt, ja, sowas würde ich mir in der Großstadt wünschen, dass ich da halt wüsste, da unten ist so ein Sicherheitsmensch, der hat da irgendwie so an der Rezeption alles im Griff und da kann ich auch hin, wenn ich jetzt irgendwie eine Frage habe oder so. Aber es wirkt halt eben tatsächlich dann sehr professionell und einfach, man ist da gut aufgehoben. Das war so mein Fazit dabei. Von daher war das sicherlich ein Highlight, was wir uns angeguckt haben, neben den anderen Objekten, die halt eben auch vor Ort nochmal ganz anders wirken. Also so ein Self-Storage mal von innen zu sehen, wie sauber. Also das ist schon in der Beschreibung, klar, hat man das recht schnell nachvollziehen können, aber vor Ort nochmal ein Bringer. Das war auch abschließend nochmal ein Fazit zu Atlanta. Ich war unglaublich überrascht, wie sauber. Bei so einer Metropole rechnest du ja eigentlich immer irgendwo, natürlich gibst du auch sozialen Brennpunkt, aber dass du da so in den Innenstädten überall sagst, hey, das ist total angenehm, wie bei uns vielleicht eine Stadt von 200.000-300.000 Einwohnern, das ist schon auch im Umland gesehen, fand ich ja schon sehr beeindruckend.
Ja, und auch da wieder, die Menschen in Amerika, die denken einfach ein bisschen mehr mit an der Stelle. Also sie möchten es so hinterlassen, wie sie es vorfinden möchten in der Regel. Das siehst du oft an öffentlichen Toiletten, aber auch an, natürlich, wie gesagt, es gibt auch, klar, Ghettos, soziale Brennpunkte. Es gibt Stellen in Atlanta, da würde ich abends nicht rumlaufen möchten. Was man aber auch, glaube ich, gut gesehen hat, wir predigen ja immer wieder, die Innenstädte haben es schwerer als die Vorstädte. Auch das hast du gesehen. Midtown war okay noch. Downtown wollen wir eigentlich gar nicht längere Zeit verbringen. Aber sobald wir in die Suburbs gegangen sind, nach Alpharetta, Johns Creek, Buckhead, wo wir überall waren, da brummt das Leben, da ist die Welt, ich sag mal in Anführungsstrichen, noch in Ordnung. Und die Leute fahren ja wirklich in die Innenstadt nur noch zum Arbeiten rein, nicht zum Leben. Mhm. Aber in den Vorstädten, da ist das Büro, da ist das Self-Storage, da ist das Multifamily, da ist das Einfamilienhaus. Da sind Freizeitangebote, da ist alles kumuliert. Das war wirklich spannend zu sehen, wie sich diese Metropole gerade entwickelt. Also ich glaube, wir haben da einen ganz, ganz tollen Standort. Und es zeigt ja auch, dass da pro Jahr knapp 100.000 Menschen neu hinziehen. Also das scheinen ja viele das Gefühl zu haben, dass dort die Lebensqualität sehr gut ist.
Also wenn ich wüsste, dass das Wetter das ganze Jahr so wäre, dann wäre ich auch ein Kandidat dafür. Das war wirklich sehr beeindruckend. Also klar, die haben auch dann etwas weniger Temperaturen irgendwann, aber es ist ja generell in der Region, die jetzt mal auch davon lebt, dass sie halt eben ein sehr angenehmes Klima hat. Das haben wir dann natürlich Ende Oktober richtig toll gemerkt. Ja, super. Also ich denke, das war mal so ein kleiner Abriss, wie wir jetzt hier diesen kurzen Trip vor den Wahlen erlebt haben, um uns vor Ort nochmal unsere Objekte anzugucken, mit den Kollegen zu sprechen und dann natürlich auch wirklich ganz viele Eindrücke aufzusaugen, unter anderem eben das bezüglich Multifamily-Anlagen, hochwertige Apartment-Anlagen. Das ist, wie gesagt, ein Teil in unseren Fonds oder in unserem aktuellen Fonds TSO Active Property 4. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit, auch nochmal für das Erinnern an diese kleine, schöne Tour. Und dann.
Also vielleicht noch vertrieblich, was wir gerade so ein bisschen wiedergeben, das bieten wir natürlich unseren Kunden und Vertriebspartnern auch an. Also gerne machen wir sowas mit euch oder mit Ihnen dann gemeinsam, weil wirklich, also ich mache das auch schon wirklich lange, Bernhard auch, und wir haben auch schon viele Immobilien gesehen, ob Wohnung, ob Büro, also auch die Büromobilien, die wir uns drüben angeschaut haben, die wir modernisiert haben, also auch wirklich, könnte werden eine eigene Folge wert. Ja, aber wirklich, Sie sind herzlich motiviert und eingeladen, mit uns gemeinsam mal so einige Tage in die USA zu reisen, um dort einfach mal sich vor Ort selber ein Bild über das zu machen, was wir gerade versucht haben, hier zu transportieren.
Genau. Und wir haben, wie gesagt, Material, auch wenn da jemand Interesse hat, kurze Filme von unseren Partnern, jetzt hier in dem Fall Mill Creek, aber auch eine ganze Menge an Fotos und Eindrücken. Ich glaube persönlich, dass man sich damit befassen muss, wenn man gerade jetzt auf der Investorenseite sagt, ich überlege gerade, womöglich in den US-Dollar zu investieren. Wie kann ich das machen? Da haben wir in der letzten Folge ja auch schon einige Informationen zu gegeben. Und dann käme aber irgendwann der Punkt, wo man sagt, na gut, dann befasse ich mich jetzt mal mit dem, was da angeboten wird. Da, wie gesagt, jederzeit können wir gerne entsprechendes Material liefern. Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit, wie immer. Ja, und für euch eben auch, denkt bitte dran, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Podcast. Lasst uns gerne Feedback zukommen. Wir freuen uns über jede Kritik oder natürlich auch über jedes Lob. Und ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Dann sind wir schon fast am Jahresende. Wahnsinn. Aber von daher erst nochmal eine gute Zeit bis dahin. Und ja, bis demnächst. Alles Gute. Ciao, ciao.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.